Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Macht der Bilder. Biafra, der Bürgerkrieg und die westliche Welt. Ein Feature von Beate Ziegs.
Sommer 1968. Nachrichtenagenturen wie hier Associated Press erschüttern die Welt mit Filmen, Fotos und Berichten von spindeldürren Kindern mit ballonförmig aufgeblähten Bäuchen, die irgendwo im fernen Westafrika dem Hungertod ausgesetzt sind.
In Biafra leben auf engstem Raum zusammengedrängt 14 Millionen Menschen.
Heißt es am 15. Juli im ARD-Fernsehmagazin Panorama.
14 Millionen Menschen, die seit einem Jahr von der Außenwelt abgeschnitten sind. 14 Millionen Menschen, für die es keine Milch, kein Fleisch, keine Eiweiße gibt. Man sieht überall in Biafra Kinder mit aufgetriebenen Bäuchen, mit verfärbten Haaren und verfärbter Haut, Zeichen vom akuten Proteinmangel.
Viele, vor allem die Jüngsten, sehen aus wie die schlimmsten Opfer von Bergen-Belsen.
Kommentiert am 4. Juli die Londoner Times die Ereignisse.
Die Erinnerung an den Holocaust ist eine ganz zentrale Referenz für die Art und Weise, wie Biafra im Westen durch diese Bilder angekommen ist.
Lasse Herten, Zeithistoriker an der Ruhr-Universität Bochum.
Erstmals wird ein Völkermord im Fernsehen gezeigt.
Schreibt der Spiegel am 19. August 1968 in seiner Titelgeschichte.
Menschen, die Biafra vor wenigen Monaten noch für ein neues Waschmittel hielten, spenden und demonstrieren für die Ibo-Republik. Einige riskieren sogar ihr Leben.
Was war im fernen Westafrika geschehen? Die Antwort führt zurück in die Kolonialzeit. 1862 hatten die Briten Lagos und die Umgebung der Stadt zum Protektorat erklärt und in den Jahren darauf das Gebiet des heutigen Nigeria unterworfen. Wie man es von Kolonialmächten kennt, hatten auch die Briten bei der Grenzziehung keine Rücksicht auf kulturelle oder ethnische Gegebenheiten genommen, mit dem Ergebnis, dass verschiedene Volksgruppen auf engem Raum zusammengezwängt wurden. Im Norden die muslimisch geprägten Hausa und Fulani, im Westen die gemischt konfessionellen Yoruba sowie in der südöstlichen Küstenprovinz die überwiegend christlichen Ibo. Letztere hatten sich unter dem Einfluss vor allem irischer Missionare zu einer bildungsbeflissenen Elite entwickelt, deren Angehörige immer mehr Schlüsselstellungen im ganzen Land errangen.
Am 1. Oktober 1960 erlangt Nigeria die Unabhängigkeit. Es erhält eine föderale Verfassung und bleibt Mitglied im British Commonwealth. Von nationaler Einheit kann jedoch keine Rede sein. Stattdessen entbrennt ein erbitterter Machtkampf um die Hegemonie. Erst putscht die weitgehend von Ibo-Offizieren geführte Armee gegen die von Hausa dominierte Zentralregierung, dann erobern die Hausa die Macht zurück. In den Städten des Nordens richten aufgehetzte Hausa-Bauern ein Blutbad an, dem mindestens 30.000 Ibos zum Opfer fallen. Die Überlebenden flüchten in ihr Stammland zurück.
Verschärft wurde der Konflikt dadurch, dass im Niger-Delta, nahe dem Siedlungsgebiet der Ibo, Erdöl entdeckt worden war. Am 27. Mai 1967 verabschiedete die Zentralregierung eine Gebietsreform, bei der die administrativen Grenzen so gezogen wurden, dass die Ibo keinen Zugriff auf das Erdöl und keinen Zugang zum Meer gehabt hätten. Um dem drohenden Kontrollverlust über den wirtschaftlich florierenden Teil Nigerias zuvorzukommen, rief der Militärgouverneur der Südostregion, Emeka Djukwu, selbst ein Ibo, am 30. Mai 1967 die Unabhängigkeit der Republik Biafra aus.
Land der aufgehenden Sonne, das wir lieben und schätzen. Geliebte Heimat unserer tapferen Helden. Wir müssen unser Leben verteidigen oder untergehen.
Basierend auf dem Choralteil der Finlandia von Jean Sibelius beschwört die Hymne den Freiheitswillen des neuen Staates. Sein Name leitet sich von alten Seefahrerkarten her, auf denen die Region Biafar verzeichnet ist. Auf der Flagge strahlt eine aufgehende Sonne.
Heil dir Biafra, geheiligte Nation. O Vaterland, dies sei unser feierliches Gelübde. Deiner Verteidigung sei all unsere Hingabe gewidmet.
In den frühen Morgenstunden des 6. Juli 1967 überschreiten nigerianische Truppen die Grenze Biafras. Was als eine auf 48 Stunden anberaumte Polizeiaktion gedacht ist, weitet sich zum ersten blutigen Bürgerkrieg Afrikas nach dem Ende der Kolonialzeit aus. Im Westen treffen erste Meldungen von der sich anbahnenden humanitären Katastrophe ein, auch erste Schreckensbilder von verhungernden Kindern.
Ich sehe nicht, dass jetzt Caritas und Diakonie sich in Biafra engagiert haben, weil die Medien mit drastischen Bildern, und das war sicherlich erstmals in so einer Katastrophe der Fall, darauf hingewiesen hatten.
Oliver Müller, Leiter der katholischen Hilfsorganisation Caritas International.
Im März 1968 hatten sich die nigerianischen Bischöfe in einem dringenden Appell an die deutschen Bischöfe gewandt und um Hilfe gebeten. Und zum Beispiel über die irischen Missionare, die schon während der britischen Kolonialzeit in Biafra waren, hatten wir sehr genaue Vorstellungen über die Notsituation dort.
Als Informationsquelle tat sich unter anderem Francis Akanu Ibiam hervor. Er war einer der 6 Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf, auch Weltkirchenrat genannt, und er war selbst ein Ibo. Monatelang reiste er quer durch Europa, warb für die Anerkennung Biafras und verbreitete die griffige These vom Christenmord in seiner Heimat. Diese Vereinfachung des Konflikts erleichterte zwar das Einsammeln von Spenden für Hilfslieferungen, überging aber die Tatsache, dass sich christliche Volksgruppen wie die Yoruba auf die Seite der nigerianischen Zentralregierung geschlagen hatten, deren Präsident Yakubu Gowon selbst Christ war. Kriegstreibend waren weniger Taufscheine als Nigerias Ölvorräte. Sie gehörten zur Domäne der britischen Gesellschaften BP und Shell. Und so schickte London sofort Gewehre, Haubitzen, Panzerfahrzeuge und Militärberater, als Präsident Gowon um Hilfe bat. Auf der Gegenseite bekundete Frankreichs staatliche Erdölgesellschaft Safrab beträchtliches Interesse an Schiffrechten, sodass Paris Waffen nach Biafra lieferte. Und dann waren da noch die Sowjets, die nach diversen Misserfolgen endlich wieder Fuß in Afrika fassen wollten und Mix Iljuschins Bomben, Geschütze und Techniker nach Nigeria entsandten, woraufhin Biafra Waffen von China erhielt. Aber die nigerianischen Truppen erwiesen sich als stärker. Im Mai 1968 eroberten sie die Hafenstadt Port Harcourt und schnitten Biafra von der Versorgung ab. 14 Millionen Menschen waren eingekesselt.
Während in Biafra die Niederlassungen britischer Firmen in Flammen aufgehen, sorgt eine amerikanische Werbeagentur in Genf dafür, dass die Welt auf das Schicksal der Ibo aufmerksam wird.
So das NDR-Magazin Panorama am 15. Juli 1968. Die Agentur hieß Mark Press. Ihr Gründer und Besitzer war der Amerikaner H. William Bernhardt. Im November 1967 waren 2 biafranische Minister nach Genf geflogen, um Bernhardt zur Zusammenarbeit zu bewegen. Der willigte ein und präsentierte im Februar 1968 ein Konzept mit dem Titel »Fight for Survival«. Überlebenskampf, das zur Grundlage der PR-Kampagne wurde, mit der Mark Press den europäischen Pressemarkt bearbeitete.
25 Mitarbeiter beliefern täglich 5 große Presseagenturen wie dpa, Reuters und Agence France-Presse mit Hintergrundinformationen. Stündlich werden 7000 Abzüge an Zeitungen, Funk und Fernsehen verschickt. Außerdem stehen auf der Verteilerliste etwa 3000 Mitglieder europäischer Parlamente. Damit sie sich selbst ein Bild machen können, schleust Mark Press während des gesamten Kriegsverlaufs zahlreiche Journalisten nach Biafra ein.
In einer ersten Phase hieß das wesentliche Stichwort in den Agenturmeldungen von Mark Press und damit auch in den von der Genfer Werbeagentur versorgten Medien Völkermord, Genocide. Genozid.
Wenn man jetzt nochmal sich die Bilder aus Biafra anguckt, wird man feststellen, dass diese von Unterernährung gezeichneten Körper fast durchweg nackt gezeigt wurden, dass es offensichtlich kurz vor dem Tod stehende Körper, nicht westliche Körper in dieser Form in den Medien zu sehen gab.
Lasse Herten von der Ruhr-Universität Bochum hat in seiner Dissertation, die kürzlich bei Cambridge University Press erschienen ist, analysiert, wie aus dem nigerianischen Bürgerkrieg ein globales Medien- und Protestereignis wurde.
In der Art und Weise, wie Biafra repräsentiert wurde, stehen die Opfer sehr klar im Fokus als eine Art anonyme Masse. Was häufiger passiert, sind Bildunterschriften wie »Er ist Ibo, er ist 8 Jahre«. Das reicht sozusagen. Mehr brauchen wir über ihn nicht zu wissen. Er ist ein Biafra-Kind und damit ist sozusagen sein Schicksal klar.
In ihrer Apathie erinnerten die Biafra-Kinder an die Figur des Muselmanns in den deutschen Konzentrationslagern. Menschen, die zu lebenden Toten geworden waren.
Das, glaube ich, ist immer ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Bilder entgegen unserer Meinung eben nicht einfach für sich selbst sprechen, sondern erst durch bestimmte Referenzen, beispielsweise zu anderen Bildern, die wir kennen, sinnhaft gemacht werden müssen. Und die Referenzen, die bei Biafra eben ganz zentral waren, waren die auf den Holocaust. Nämlich, dass beides genozidale Verbrechen sind, die auf bestimmte Opfergruppen abzielen.
A wie Auschwitz, B wie Biafra.
War zum Beispiel auf einem Flugblatt der von den Studenten Tillmann Zülch und Klaus Gerke in Hamburg gegründeten Aktion Biafra-Hilfe zu lesen. Aus der Biafra-Hilfe ging später die Gesellschaft für bedrohte Völker hervor. Tillmann Zülch sagte 1995 in einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk:
Durch die Einschließung Biafras verhungerten jeden Tag 10.000 Kinder. Und wir hatten dann die Vorstellung, wir müssen die Waffenlieferungen aus Großbritannien beenden und die Regierungen Europas müssen der britischen Regierung sagen, so etwas geht nicht.
Die Demonstranten, fast durchweg Studenten, trugen Plakate mit sich, auf denen zu lesen war: Wilsons Waffen, Biafras Tod. Wie können Sie nur ruhig schlafen, Mr. Wilson? 5 Millionen vom Hungertod bedroht, wer schweigt, mordet mit.
Ein Bericht des Südwestfunks vom Besuch des damaligen britischen Premierministers Harold Wilson in Bonn.
Die englischen Gäste blieben knapp 20 Minuten im Rathaus. Während dieser Zeit sangen die biafranischen Studenten einheimische Lieder. Einer zog eine kleine Handtrommel hervor, andere Ibos schlugen mit Hölzchen den Takt.
Es war ein breites Spektrum von Menschen, die da zusammenkamen. Sie waren einfach aufgewühlt von den Bildern, die sie sahen.
Ulrich Delius, Direktor der Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker und Nachfolger von Tillmann Zülch, mit dem er Jahrzehnte zusammengearbeitet hat.
Man muss immer da sehr stark berücksichtigen, was für eine Generation das ist. Die sind im Krieg quasi aufgewachsen als kleine Kinder, waren davon traumatisiert, waren oft von Flucht traumatisiert. Und dann waren diese Bilder für sie ein Wiedersehen dieser Schrecklichkeiten, die ihr jüngstes Leben beeinflusst hat. Und sie haben dann so ein ganzes Netzwerk aufgebaut von Unterstützungsgruppen in 95 Städten in Deutschland. Das war schon beeindruckend und zum Beispiel dann nächtliche Aktionen gemacht, wo dann auf Bahnhöfen in mehreren hundert Städten plötzlich Plakate geklebt wurden. Tut was gegen die Hungerblockade in Biafra.
Eigentlich hätte es nahegelegen, dass auch die 68er Studenten, die gegen den Vietnamkrieg und den US-Imperialismus auf die Straßen gingen, Teil der Biafra-Unterstützer gewesen wären. Aber
bei vielen der orthodoxen Bewegungen passte das eben nicht so richtig ins Weltbild rein. Eine ethnische Gruppe, die für einen unabhängigen Staat kämpft und Kolonialismus anprangert und gleichzeitig aber da die Sowjetunion die Gegenseite direkt mit Waffen und politisch auch unterstützt. Und das war das Problem, also dass man da sehr schnell auf Granit biss, wenn man das kritisierte und so ausgegrenzt wurde als Revisionist oder ewig gestriger, weil man eben nicht die Führungsrolle der Sowjetunion anerkennen wollte.
Lasse Herten.
Das ist auch wiederum andererseits einer der Gründe, warum wir jetzt nicht mehr so viel über Biafra nachdenken oder warum Biafra nicht wirklich Teil unseres Bilds der 60er Jahre ist. In der Folge wurde 68 vor allem über ehemalige Beteiligte der 68er Studentenproteste erzählt. Und dabei sind dann andere Proteste, die vielleicht nicht revolutionäre linke Proteste waren, ein Stück weit in Vergessenheit geraten.
V
Fotos, Berichte, Zahlen gehen tagtäglich ein. Fernsehberichte tragen den unmenschlichen Prozess in jede Familie.
Günter Grass während einer Demonstration der Aktion Biafra-Hilfe.
Nach dem Abendessen schauen wir zu, wie in Biafra gehungert und gestorben wird.
Inzwischen war die Genfer PR-Agentur Mark Press in die zweite Phase ihrer Kampagne übergegangen, in der das Stereotyp vom Völkermord um die Formel Hunger ergänzt wurde. Die Emotionalisierung der Deutschen durch die Berichte über das Hungergespenst in Biafra war enorm.
Weder Vietnam noch die Ereignisse in der Tschechoslowakei haben die Menschen so bewegt wie das Hungern der Ibos.
Harald Graf von Posadowski-Wehner, damals Afrika-Referent im Auswärtigen Amt. Die Bundesregierung spendete mehrere Millionen Mark, während das Auswärtige Amt eine distanzierte Haltung bewahrte und das Regime des nigerianischen Präsidenten Gowon als einzige legitime Regierung ansah. Umso mehr bereiteten die Demonstrationen und Proteste dem Amt Unbehagen. Auch war man von der Afrika-Berichterstattung in der deutschen Presse irritiert, denn da gab es auffallend wenig Unterschiede. Woher kamen plötzlich die ganzen Berichte über den Bürgerkrieg in Nigeria? Die Frage wurde Günter Kieslich unterbreitet, der an der Universität Salzburg Publizistik lehrte und zuvor Referent der Deutschen Kultusministerkonferenz gewesen war. Kieslich reichte die Frage an seinen Studenten Gernot Zieser weiter, der sie zum Thema seiner Dissertation erhob, die er 1970 abschloss. Es ist die erste europäische Fallstudie, die sich mit der Rolle von PR-Agenturen in Konfliktsituationen befasst. Zieser besuchte nicht nur Mark Press und andere Agenturen. Noch 50 Jahre später erinnert er sich besonders an die jungen Leute, die er in den zahlreichen Biafra-Komitees befragte.
Ich habe des Öfteren gehört, sie wollen nicht den Fehler machen, so wie ihre Eltern, die in der NS-Zeit die Augen zugemacht haben und nichts gesagt haben, sie müssen was unternehmen. Und das ging dann sehr, sehr schnell, ohne genaue Prüfung, welche Argumente von Biafra eigentlich der Realität entsprechen. Das Kuriose dabei ist, die Komitees haben gesagt, Mark Press hat das gar nichts gemacht, mit denen haben sie nichts zu tun. Und sie haben sehr viel intensiv Nachrichten aus Zeitungen gesammelt oder Rundfunkstationen abgehört und so weiter, um eigene Flugzettel oder Zeitschriften produzieren zu können. Und dass diese Komitees gar nicht gewusst haben, dass sie eigentlich Material von Mark Press verwenden. Es hat auch Aktivitäten gegeben, wo das Nichtwissen der westlichen Welt ausgenutzt wurde. Und es gibt ein Foto vom Markt, wo Rattenfleisch gekauft wird, weil die Hungersnot so groß ist. Dieses Foto ist um die ganze Welt gegangen. Wenn man die Verhältnisse in Nigeria besser kennt, dann weiß man, dass Rattenfleisch eine Delikatesse ist und den höchsten Preis hat. Und das ist erstaunlicherweise von niemandem angeschnitten worden.
Das Echo war überaus erfreulich und hat es uns ermöglicht, eine große Helfergruppe nach Nigeria, Biafra zu entsenden, die in den letzten Monaten viele Hunderttausende von Flüchtlingen betreut hat. Aber der Krieg geht weiter und die Vorräte leeren sich.
Walter Bagatzky, der damalige Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, am 28. Juli 1968 im Weltspiegel der ARD. Im August und September 1968 hatte das DRK Ärzte, Krankenpfleger, Techniker und Fahrer nach Nigeria geschickt. Auch zahlreiche andere Rotkreuzgesellschaften, zum Beispiel aus den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich, entsandten Hilfsmannschaften. Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Genf mit der nigerianischen Regierung in Lagos. Nur unter strengster Einhaltung der Neutralitätspflicht gemäß der Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten war es dem Roten Kreuz erlaubt, Notleidende auf beiden Seiten des Krieges mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Nigeria selbst hielt sich jedoch nicht an die Konvention und bombardierte gezielt Krankenhäuser und belebte Marktplätze. Präsident Gowon machte überdies klar, dass seine Truppen nicht für die Sicherheit der weißen Flugzeuge mit dem international bekannten Logo des Roten Kreuzes garantieren können. Und tatsächlich. Im Juni 1969 wurde eine Maschine abgeschossen, woraufhin das internationale Rote Kreuz seine Hilfsflüge einstellte und sich die Versorgungslage in Biafra weiter verschlechterte.
Am Morgen des 24. Juli 1968 startet eine DC-7 vom Frankfurter Flughafen. Es ist das erste gemeinsam von Caritas und Diakonie gekaufte Flugzeug. An Bord befinden sich 12 Tonnen Fleischkonserven, Milchpulver und Medikamente. Es ist der Beginn des wohl aufwendigsten Projektes in der Geschichte der zivilen humanitären Hilfe. Die Luftbrücke nach Biafra.
Das Problem war, die Republik Biafra war international kaum anerkannt, nämlich nur von Tansania, Gabun, Zaire, der Elfenbeinküste und Haiti. Die UNO hielt den Krieg für einen internen Konflikt und stand damit hinter der nigerianischen Regierung. Das tat auch die Organisation für Afrikanische Einheit OAU, die befürchtete, Biafra könne ihren eigenen Mitgliedstaaten Schule machen und Sezessionsgelüste wecken. Und westliche Länder hüteten sich zwischen die Fronten von Großbritannien und Frankreich bzw. Russland und China zu geraten. Eine humanitäre Intervention gegen den Willen Nigerias verletzte demnach die Souveränität des Landes. Zumindest haftete ihr der Ruch der Parteilichkeit an. Oliver Müller, Leiter von Caritas International.
Ich denke nicht, dass man das Engagement von Caritas und Diakonie als Parteinahme sehen kann. Das ist der Auftrag von Hilfsorganisationen, hungernden Menschen, Menschen in Not beizustehen. Und das wurde damals gemacht. Es ist in dem Zusammenhang auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass ja nicht nur den Menschen in Biafra geholfen wurde, sondern auch sehr viele Hilfstransporte nach Nigeria gingen.
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass jede Maschine, die die Waren in Biafra abgeliefert hat, die Lebenserhaltung und Lebenssicherung für 1000 Menschen im Zeitraum von 20 Tagen sichert.
Ludwig Geißel, der damalige Direktor der evangelischen Hilfsorganisation Diakonisches Werk, am 20. August 1968 im Südwestfunk. Die Berichte aus Biafra waren so aufrüttelnd, dass sich mittlerweile kirchliche Organisationen aus aller Welt an der Hilfsaktion beteiligten. Um diese ökumenische Bewegung zu koordinieren, lud Geißel Vertreter der christlichen Hilfswerke Europas und Nordamerikas nach Frankfurt am Main und unterbreitete ihnen einen Organisationsplan, der einen Monat später in Kraft trat. Die Joint Church Aid, gemeinsame Kirchenhilfe, war geboren. Ihr Logo waren zwei Fische.
Als Standort entscheidet man sich für São Tomé, eine Atlantikinsel vor der Küste Nigerias, die noch unter portugiesischer Kolonialherrschaft steht. In Biafra dient eine Dschungelpiste bei Uli als Landeplatz. Die von den Skandinaviern neu gegründete North Church übernimmt die Verantwortung für die Flüge. Caritas Internationales mit Sitz in Rom koordiniert die im Krisengebiet eingesetzten Hilfskräfte. Den Hilfsgüternachschub organisieren Diakonie und Caritas. Reedereien gewähren Wohltätigkeitsrabatte für Hilfsgüter. In Westeuropa, Kanada und den USA drucken Zeitungen Gratisanzeigen mit Spendenaufrufen. Fluggesellschaften wie Air France und German Air stellen Piloten frei. Krankenhäuser bewilligen Ärzten Sonderurlaub für ihren Einsatz in Biafra. Regierungen von über 40 Staaten spenden in Millionenhöhe.
Insgesamt beteiligten sich 37 kirchliche Organisationen aus 32 Ländern an der Luftbrücke. Mit von der Partie war auch das American Jewish Committee, nachdem irische Missionare in New York vorstellig geworden waren. Lasse Hirten,
Die Missionare zeigen dort die Fotografien der Biafra-Kinder und die Leitung des American Jewish Committee fühlt sich dann auch direkt dadurch halt an Bilder aus den 1940er Jahren erinnert und meint, dieses Mal müssen wir aktiv werden. Jetzt ist das wie die Stimmen, die aus den Vernichtungslagern geflohen sind und denen damals nicht genug Glauben geschenkt wurde. Das ist das erste Mal, dass die Organisation für eine nicht-jüdische Sache sich aktiv einsetzt.
Also diese Hungerbilder, ja, aber sie sind ja real gewesen. Ich konnte diese Kinder nicht mehr sehen. Da haben einem Säugliche angeschaut, die waren 100.000 Jahre alt, so ungefähr. Und die Not, na klar, also irgendwie muss man sie tatsächlich auch zeigen.
Hannelore Hensle arbeitete im Auftrag des Diakonischen Werkes als Sekretärin auf Sao Tome und in einem Kinderdorf bei Libreville in Gabun. Später wurde sie die Nachfolgerin von Ludwig Geißel.
Das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung gewesen, was da vollbracht worden ist. Die Piloten haben ja praktisch jede Nacht ihr Leben riskiert. Und es ist immer in Staffeln geflogen worden. Alle 20 Minuten eine Maschine raus. Und dann wieder zurück nach Sao Tome und die nächste Staffel.
Die Bilanz ist ja, sag mal, beeindruckend. Ja? In 5.300 Flügen wurden rund 60.000 Tonnen Hilfsgüter nach Biafra gebracht. Das geschah ja unter enorm schwierigen Umständen. Dort gab es keine Lagerkapazitäten, auch die mussten aufgebaut werden. Es konnten keine großen Schiffe anlegen. Es gab keine Telefonverbindung nach Sao Tome. Und schließlich, es musste genügend Maschinen geben, um diesen Transport, der ausschließlich nachts stattfand, um das Risiko durch Beschießung zu vermeiden, dann entsprechend durchzuführen. Und so sind die Maschinen nachts ohne jede Art von Beleuchtung auf einer provisorischen Landepiste in Biafra gelandet. Viele Maschinen wurden auch beschossen. Also das ist ja auch die traurige Seite an dieser eigentlich fantastischen Hilfsaktionen, dass 122 biafranische und 35 internationale Helfer ums Leben kamen, darunter 17 Piloten. Also es war schon ein sehr, sehr gefährliches Unternehmen.
Die Piloten transportierten allerdings nicht nur Lebensmittel und Medikamente nach Biafra. Auch in umgekehrter Richtung hatten sie eine kostbare Fracht an Bord. Kinder. Um sie vor dem Hungertod zu retten, entstanden auf Sao Tome und bei Libreville in Gabun eigene Dörfer für sie mit Krankenhäusern und Schulen.
So könnte man heute nicht mehr operieren.
Martin Kessler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, dem humanitären Hilfswerk der evangelischen Kirche.
Heute wären andere Akteure am Start. Diese großen logistischen Aktivitäten liegen normalerweise bei den Vereinten Nationen. Da verlässt man sich drauf. Wir arbeiten komplementär dazu.
Dazu gehört nicht nur das Gebot strikter Neutralität. Inzwischen wurden auch Richtlinien für die Ethik in Spendenaufrufen festgelegt. Darin heißt es, dass die Bilder die reale Situation widerspiegeln und die Arbeit der Organisationen in den Mittelpunkt stellen sollen. Auf Schockwirkung ist zu verzichten.
Mittlerweile haben wir uns dazu entschlossen, nicht mit dem Elend der Menschen Geld zu generieren. Wir glauben, dass jeder Mensch eine Würde hat. Das ist ja in unserer christlichen Überzeugung auch niedergelegt. Und wir werden Bilder des Elends nicht vorführen, weil niemand auf der Welt würde gerne ein Bild von sich beim Verhungern irgendwo in einer Zeitung oder in einem Fernsehen sehen. Mit welchem Recht nehmen wir uns raus, zu sagen, wir brauchen dieses Bild, um damit Geld zu sammeln, dass wir dieses Elend verhindern?
Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Wir unterliegen dem deutschen Spendensiegel und die Standards sehen ganz klar fest, keine falschen Erwartungen zu wecken, dass nicht jede Mitgliedsorganisation mit weinenden Kindern arbeitet etc. Also da hat sich viel getan, aber das heißt nicht, dass die Welt besser geworden ist. Sie ist definitiv nicht besser geworden.
Im Dezember 1969 begannen die nigerianischen Truppen mit der Schlussoffensive gegen die militärisch zunehmend geschwächten Sezessionisten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Biafra-Kinder längst aus den Schlagzeilen verschwunden. Der Einmarsch der Sowjets in Prag bewegte nun die Weltöffentlichkeit. Als am 15. Januar 1970 Biafra kapitulierte, hatte sich der frühere Regierungschef Jukwu bereits ins Ausland abgesetzt. Die Angaben über die Anzahl der Opfer des Krieges gehen weit auseinander. Sie schwanken zwischen 30.000 und 2 Millionen Toten. Etwa 1 Million Menschen konnten dank des internationalen Einsatzes von Hilfsorganisationen vor dem Verhungern gerettet werden.
Die Macht der Bilder. Biafra, der Bürgerkrieg und die westliche Welt. Ein Feature von Beate Ziegs. Es sprachen Sabine Arnold und Max Urlacher. Ton und Technik Inge Görgner. Redaktion hatte Winfried Sträter. Und mehr zur Themenwoche Biafra finden Sie in unserer Audiothek und natürlich auf deutschlandfunkkultur.de.